Wir feiern heute Taufe, ein Fest. Ich finde das ein wunderbares Fest. Wir bekommen Zuwachs als Gemeinde Gottes, nicht nur vor Ort, sondern auch als Gemeinde Gottes. Und ich habe das Thema heute auch überschrieben und es soll auch um die Taufe gehen: Begraben, um für immer zu leben. Begraben, um für immer zu leben, die biblische Taufe. Und ich möchte ein bisschen auf ein paar Merkmale eingehen, einfach was ist die Taufe, was finden wir in der Bibel über Taufe, was gibt es denn für Taufen, weil wir in der Bibel sehr verschiedene Taufen finden und tatsächlich in unserer heutigen Zeit gibt es auch so einige Sorten von Taufen, wo man sich doch ein paar Fragen stellt, was ist denn jetzt eigentlich die richtige Taufe? In der Bibel finden wir, vielleicht ist das bekannt, die Taufe des Johannes. Schon mal vielleicht gehört, wenn man die Evangelien durchliest, dann finden wir was über die Taufe des Johannes, die Taufe der Buße. Es ist eine Reinwaschung. Es ist eine bildliche Darstellung, wie die Menschen rausgehen in die Wüste zu Johannes, um zu bekennen, ich habe gesündigt, ich bin in Sünde und ich will das bekennen vor Gott. Und Johannes tauft sie, bildlich eine Öffentlichmachung meiner Sünde und ich werde reingewaschen und möchte mein Leben neu auf Gott ausrichten. Dann gibt es weiter auch die Feuertaufe, die Taufe des Gerichts, finden wir auch in Matthäus 3. Da ist das Gleichnis, was Jesus bringt, wo Korn und wird gedroschen und wird von der Spreu getrennt. Das ist die Taufe des Gerichts. Dann gibt es die Taufe mit dem Heiligen Geist, die finden wir auch, ist vielleicht ein mehr oder weniger bekannt. Durch den Glauben werden wir den Leib Christi getauft und der Heilige Geist, der kommt in uns. Er vereinigt uns mit Christus, mit Gott. Wir werden versiegelt, lesen wir im Epheserbrief. Und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dann gibt es die Leidenstaufe Christi, die Jesus seinen Jüngern sagt. Da gibt es einmal eine Diskussion und dann sagen, ja, können wir neben dir sitzen im Himmel und so. Und da sagt Jesus, wenn ihr getauft werden könnt mit der Taufe, die ich getauft werde, könnt ihr das? Dann sagen die, ja klar. Die wissen noch gar nicht, was Jesus genau meint. Jesus trifft das Urteil der Sünde. Jesus stirbt am Kreuz, also er stirbt. Er steht wieder aufs Neue auf, aus den Toten. Das ist die Leidenstaufe Christi. Dann gibt es die Taufe der Jünger Jesu. Die Jünger Jesu sind mal unterwegs, Jesus sendet sie und sie taufen Menschen. Dann gibt es die Taufe der Proselyten. Die finden wir auch in der Bibel. Das sind, wenn Heiden zum Judentum sich in diese Religion quasi konvertieren wollen, dann werden sie zum Judentum getauft. Und dann gibt es noch eine symbolische Reinigung, das Ritualbad, das wird auch als Taufe bezeichnet. Gibt es heute auch noch, es gibt so ein Ritualbad bei einer Synagoge in Bayern, tatsächlich, wo man noch hineingehen kann für die Waschungen, auch ähnlich wie bei Johannes. Aber es ist noch mehr, es geht mehr darum, um die Waschung. Im Alten Testament finden wir das. Das hat alles noch mit Taufe zu tun. Wenn die Frau ihren Blutfluss hat, oder der Mann Ausflüsse hat dann, oder Krankheiten, dann müssen sie sich waschen gehen. Das ist so ein Ritualbad, was auch als Taufe bezeichnet wird. Das sind jetzt 7 Taufen, es gibt noch einige mehr. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt war. Ich war erstaunt, als ich daran arbeitete, wie viel doch die Bibel über Taufe berichtet. Eine Taufe, die es uns wahrscheinlich auch aus dem Religionsunterricht, aus der Schule vielleicht bekannt, vielleicht schon mal was von Mose gehört, die Taufe auf Mose. Das Volk Israel ist in Ägypten. Sie ist in dem Land, wo sie unterdrückt wird. Und jetzt kommt ein Gleichnis, was sich durch die ganze Bibel bis zu der Glaubenstaufe hinzieht, worüber wir gleich reden werden, was es sehr plastisch darstellt. Die Taufe auf Mose. Das Volk Israel geht aus Ägypten heraus. Gott sagt, ihr müsst rausgehen. Ich will nicht, dass ihr in Ägypten bleibt. Ich will das nicht, Gott möchte das nicht. Und das Volk geht raus. Irgendwann kommt ein Punkt, wo sie nicht weiterkommen. Sie stehen da und alles Wasser umgibt sie und sie können nicht weiter in das Land, wo sie hin sollen. Und jetzt haben die ein Problem. Entweder sie verrecken, weil die Ägypter kommen und sie werden sie abschlachten und vielleicht zurückholen. Oder sie glauben und sagen, wir gehen den Schritt auf ein Nimmerwiedersehen, weil wir werden nie wieder zurück können. Und dann glauben sie, Mose geht ins Wasser und das Wasser teilt sich, sie gehen durch und es gibt keinen Weg mehr zurück. Sie haben sich entschieden, den Willen Gottes nachzugehen, ihm zu folgen und das Wasser versiegelt quasi hinten die Grenze. Das bedeckt die Vergangenheit, wo das Volk Israel in Ägypten gelebt hat. Es ist ein Abbruch, die Taufe auf Mose ist ein Abbruch zu allen Verbindungen, die mit Ägypten zu tun hatten und ein Neubeginn in ein neues Leben. Das Meer, das trennt, das Wasser trennt alle Verbindungen zum alten Leben in Ägypten. Wir merken, wie da eine Parallele ist, die Gott immer wieder in seinem Wort aufzeigt, in Geschehnissen, in Umgangsweisen. Gerade was die Taufe angeht, heute, die Taufe symbolisiert ein Abbrechen mit allen Verbindungen zur Vergangenheit, zu meinem Leben, so wie es war, zu dem, was mich unterdrückte, mit dem Blick ins neue Land, ins gelobte Land auf Christus hin, in unserem Fall das Himmelreich, da, wo Jesus ist und auf uns wartet. Das waren jetzt 8 Taufen, mehr möchten wir nicht drauf eingehen, das können wir vielleicht 8 Sonntage machen. Wir möchten über die christliche, die biblische Taufe, das, was wir heute gesehen haben, darüber möchten wir ein bisschen mehr sprechen. Was sagt die Bibel dazu? In Matthäus 28, Vers 19 können wir nachlesen, da steht ein Befehl an die Jünger. Und da sagt Jesus zu ihnen, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Jesus gibt einen Auftrag, macht zu Jüngern, tauft und lehrt sie auch das zu halten. Beim Volk Israel sehen wir das. Gott erklärt durch Mose dem Volk, was Sache ist, was Gott vorhat. Die sagen, okay, ja, wir wollen gehen. Dann werden sie getauft durchs Wasser hindurch. Sie brechen alle Verbindungen ab, gehen ins neue Land. Und was passiert dann? Dann kommen die Gebote, dann kommen die Dinge von Gott, dass das Volk versteht, was heißt bedingungslose Nachfolge. Und Jesus gibt den gleichen Auftrag den Jüngern, also in der gleichen Art und Weise. Bringt sie zu mir, dann glauben sie, sie lassen sich taufen, brechen alle Verbindungen ab und dann bleibt in der Leere. Also das Alte Testament zieht sich durchs Neue. Das ist quasi die Grundlage für das Kommentar, wie man das Neue Testament auch sehen kann. Aber was ist denn Taufe? Was heißt es denn eigentlich? Vielleicht ist einigen geläufig, das Wort im Griechischen heißt Baptismus. Und der Überbegriff ist Bapto. Wir kennen das unter die Baptisten. Vielleicht schon mal gehört, manche kommen davon, von den Baptisten. Das heißt, das ist ein griechisches Wort eigentlich, ein bisschen umgewandelt ins Deutsche, eintauchen, untertauchen. Das ist der Begriff. Man sagt die Baptisten und wenn die Christen in anderen Gemeinden oder auch wir sagen, oh die Baptisten, dann finde ich das eigentlich traurig, weil ich bin auch einer. Und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid untergetaucht. Ich hoffe, ihr seid Getaufte, wirklich Menschen, die nachfolgen dem Herrn. Der Begriff wurde verwendet, um Einfärben von Stoffen. Das funktionierte damals so, man nahm Stoff in Eimer, einen weißen Lappen oder ein Tuch oder ein Gewand, legte den in einen Eimer rein und ließ ihn stehen ein bisschen. Und dieser Stoff, wenn man ihn rausholte, später hatte der komplett die Farbe übernommen. Zurückmachen konnte man dann nicht, weil die Fasern sich bis ins Detail, bis in das kleinste Poren da mit dieser Farbe vermischt haben. Und das Kleid, wenn man es rausnimmt, es ist wie ein anderes Kleid. Heute geht es ein bisschen einfacher. Und da nannte man diesen Begriff Baptismus. Man tauchte es komplett ein und etwas Neues kommt hervor. Das Alte konnte man nicht wieder herholen. Die Farbe kriegst du nicht raus. Somit ist es schon Schwierigkeiten, wenn man den biblischen Begriff nimmt, was in der Bibel erklärt wird im Kontext mit dem Thema zum Beispiel Säuglingstaufe, Kindestaufe, mit dem Besprengen. Es ist schwierig, es ist die Symbolik, die Gott so wichtig ist, die er durch die ganze Schrift hindurch immer wieder verwendet, weil es wichtig ist, weil wir Menschen visuell ganz viel betrachten und das aufnehmen, weil es uns wichtig ist. In der Schule, wir hören es nicht über den Kopfhörer, sondern der Lehrer malt es an die Tafel, ich weiß nicht, heute ist vielleicht digitaler schon. Wir sehen etwas, gerade als Kinder, ne? Dann sieht man etwas, man nimmt es auf, man lernt viel besser. Das völlige Einfärben. Die Taufe, wenn wir uns taufen lassen, dann wollen wir damit proklamieren, wir wollen ganz in Christus sein und Christus ist ganz in uns. Also da gibt es keinen Unterschied und wir wollen nach seinem Willen gemäß leben. Die alte Verbindung haben wir abgebrochen. Und das neue Leben steht vor uns, das Himmelreich. So wie das Volk Israel bestrebt nach Kanaan ging. In Matthäus 28 finden wir dieses Gebot. Und es ist sehr spannend. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, die Reihenfolge ist so relativ. Also mein alter Pfarrer in der Gemeinde, in der Landeskirchengemeinschaft, wo ich war, da war das, man tauft das Kind schon ganz früh und irgendwann mal kann es sich ja durch den Glauben auf die Taufe berufen. Ich empfand das als sehr schwierig, weil in der Bibel finden wir immer diese Reihenfolge. Jesus sagt, macht zu Jüngern und dann tauft sie. Also verkündigt das Evangelium, verkündigt die frohe Botschaft. Verkündigt dieses Evangelium vom Kreuz, das, was ich bin, das, was ich getan habe, dass ich für euch gekommen bin auf diese Erde. Ich bin für deine Sünden gekommen, weil du das nicht packen kannst. Du kannst alles versuchen, aber du wirst einmal sündigen, mindestens in deinem Leben. So wie Martin heute Morgen gesagt hat. Durch Adam kam die Sünde. Wir können einfach nicht anders. Wir sind so ein bisschen dumm, aber wir können nicht anders als sündigen. Verkündigt das. Ich bin gekommen. Ich habe alles genommen. Brecht das, dieses Bestreben, das gegen mich zu leben, brecht das ab. So wie das Volk Israel. Brecht die Verbindung ab. Glaub mir. Folge mir nach. Schau auf mich da in dein Leben. Und wenn du missbaust, schau zurück und ich habe das weggeräumt. Bring das einfach immer wieder mir. Ich habe das schon weggetan. Schau einfach auf mich. Petrus verkündigt in Apostelgeschichte 2, Vers 14, ich möchte das gerne einmal lesen, er verkündigt, Apostelgeschichte 2, Vers 14, so, jetzt. Da tat Petrus auf, zusammen mit den elf. Er erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, weil die ganzen Gläubigen die Sprache in den verschiedenen Sprachen zu den anderen Menschen. Er sagt, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Jetzt. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, Söhne, Töchter und werde weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben und so weiter. Petrus verkündigt das Evangelium, er erklärt das nochmal, was dort geschieht, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Und die Hörer, die hören das und sagen, Petrus, wir glauben, was sollen wir tun? Wir glauben, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, tut Buße und ein jeder lasse sich von euch taufen. Und Vers 41 sagt er dann, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Und es wurden an jeden Tag etwas 3000 Seelen hinzugetan. Ein bisschen mehr wie heute bei uns. 3000 Seelen wurden hinzugetan. anhand der Verkündigung. Sie glaubten und dann sagten, was wollen wir tun? Wir wollen. Und Petrus sagt, tut Buße, lasst euch taufen. Wir finden diese Reihenfolge immer wieder durch Glauben. Auf den Glauben hin, sagt Martin, auf den Glauben hin taufen wir dich. Erst Buße, dann die Nachfolge und nicht umgekehrt. Deswegen nennen wir das auch die Bekenntnistaufe. Bekenntnis aber zu was? Die Bekenntnis auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist nach Apostelgeschichte, nach Matthäus 28. Und das ist sehr interessant. In manchen Gesprächen, da kamen halt, ja, wegen unterschiedlich Gott und Jesus, da steht nicht auf die Namen, sondern auf den Namen und dann kommen drei Personen. Es gibt nur den einen Gott, Vater, der Vater ist, der Sohn ist und Geist in einem. Es ist ein dreieiniger Gott und nicht ein vielfacher Gott. In manchen Glaubensrichtungen sind das Unterschiede. Dann wird auch Viehgötterei. Dann geht man bis zu dem Punkt, dass in uns ein Stück weit Gottheit vorhanden ist, weil wir ja Geschöpfe von ihm sind. Nein, es gibt nur einen Gott, der ist Vater, der ist Sohn und der ist Geist. Das finden wir in vielen Bibelstellen, selbst im Alten Testament, in Jesaja 63, in Sprüche 30. Man bekennt sich bei der Taufe, und das habt ihr heute getan, ich hoffe es, man bekennt sich dazu, dass man an ihn glaubt, an diesen dreieinigen Gott. In der Familie haben wir jemanden, der sagt, ich glaube an Gott und ich bete auch, aber Jesus brauche ich nicht. Ich sage, tut mir leid. Aber dann ist das nicht der Gott, den ich kenne. Weil ich glaube an Gott, ich liebe Gott, ich bete zu Gott und ich brauche aber Christus. Weil sonst taugt das alles nichts. Ist alles schön und gut. Aber ich brauche einen Stellvertreter, sonst komme ich in die Hölle, weil meine Sünde mich in die Hölle gebracht hat. Wer sagt, ich glaube an Gott und brauche Jesus nicht? Gott sagt, wer mich verleugnet, es tut mir leid, aber den werde ich auch vor meinem Vater verleugnen. Ohne Jesus gibt es kein Himmelreich. Apostelgeschichte 10, 43 bis 48 haben wir gelesen oder lesen wir über Petrus, wie er die rettende Botschaft predigt unter den Juden. Die Juden bekannten dann ihre Sünden, sie glaubten und sie bekommen den Heiligen Geist, aber sie haben noch nicht die Taufe. Und das stellen wir immer wieder fest, auch wo Paulus unterwegs ist. Menschen kommen zum Glauben und haben den Heiligen Geist, aber sie haben noch nicht die Taufe. Weil die Frage ist, was ist denn wichtig? Braucht es die Taufe, um gerettet zu werden? Wir haben das heute ein bisschen anders in der Handhabung. Wir haben einen Termin gesetzt mit der Taufe, auch wegen den Umständen und das Miteinander. Damals, man ging raus und da waren viele und das war alles in einem. Die Menschen, die bekehrten sich, die glauben und ließen sich taufen. Ja, warte mal, wir gucken mal nach einem Termin, 3000 Leute schicken wir nach Hause und dann kommen wir nochmal zusammen. Es war alles in einem, es war selbstverständlich, das ist wie eine Symbiose, das gehört zusammen. Das ist wie ein Auto und so ein Getriebe, wo man Gänge schaltet. Das gehört zusammen. Man kann einzeln nehmen, aber das taugt nicht. Es fährt halt nicht. Ne? Aber zusammen, das ist eine Symbiose. Das funktioniert nur zusammen. Das ist völlig klar. Die Taufe ist einfach, ich möchte das allen Menschen bezeugen. Heute ist das auch ein bisschen einfacher. Damals, einfacher, ich will es mal in Anführungsstrichen setzen, wusste man, wenn ich mich taufen lasse auf diesen dreieinigen Gott, dann werde ich aus meinem Sozialleben geworfen, aus der ganzen jüdischen Gemeinschaft, vielleicht aus der Familie ausgeschlossen. Die Familie will nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich den dreieinigen Gott, diesen Gott glaube, den der Christen, und nicht nach den jüdischen Geboten oder nach den jüdischen Vorstellungen weiterlebe. Es wird problematisch. Vielleicht hat das jemand schon die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man hier in die Gemeinde kommt, vielleicht von seiner Familie ein Stück weit ausgeschlossen wird. Und es ist ein Kampf und es ist schwierig. Für die Reihenfolge sehen wir ganz besonders auch noch ein Beispiel, das Beispiel von Philippus, dem Kämmerer aus Äthiopien. Da ist dieser Philippus, der wird auf eine Straße geschickt und dann kommt so ein Zug vorbei und Philippus hört da, jemand liest da was, eine Jesaja-Rolle, und der Philippus fragt, verstehen Sie eigentlich, was Sie da lesen? Er sagt, nee, wie sollte ich denn, wenn mir das keiner erklärt? Philippus setzt sich dabei und dann reisen sie ein Stück weit und Philippus erklärt den, lesen wir. Und der Kämmerer sagt, was hindert es mich eigentlich, getauft zu werden? Da denke ich, boah, Philippus, wie hast du das gepackt? Die ganze Bibel hast du denen erklärt, dass er versteht, was das Evangelium ist, dass er versteht, was die Taufe ist. Er hat ihnen alles erklärt. Und der Kämmerer hat verstanden, was hindert es mich, getauft zu werden? Philippus sagt, wenn du glaubst, nichts. Und da sagt er, schau mal, da ist viel Wasser. Und dann steht er, sie stiegen in das Wasser hinein. Ganz bewusst, das war dem Kämmerer klar, ich will hineinsteigen, ich will begraben werden. Und das proklamieren, meine ganze Dienerschaft, ich will begraben werden, damit ich immer leben kann. Das will ich zeigen und das will ich leben. Philippus schöpft nicht einen Tropfen Wasser, er schöpft nicht eine Kelle. Der Kämmerer will ganz. Er sagt, ich will komplett abbrechen, ich will komplett tot sein, damit Christus durch mich leben kann und ich durch Christus. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, wie das Volk Israel. Das Alte ist vergangen. Ägypten ist Geschichte. Ich bin begraben. Das ist begraben. Das ist weg. Und siehe, Neues ist geworden. Das ist meine Perspektive, da wo ich hinschaue. Gläubige sollen getauft werden, wenn sie gerettet sind. Das ist eine Aufforderung von Jesus Christus selbst, unserem Heiland, dass wir uns zum Bekenntnis auf den Glauben hin, auf Jesus Christus, den Vater, Sohn und Geist, taufen lassen. Es ist ein Zeugnis, es ist Gehorsam. Das ist Beginn der Nachfolge in der Öffentlichkeit, am besten schon früher. In der Taufe identifizieren wir uns mit dem Tod Jesu Christi, aber gleichzeitig auch mit der Auferstehung Jesu Christi, so wie Jesus gestorben ist, praktisch. Wie er auferstanden ist, dass wir glauben, stehen wir mit ihm aus dem Wasser. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, hast du bekannt, dass Jesus dein Retter ist? Willst du öffentlich bekennen? Ihr habt das heute gemacht. Ihr habt gesagt, wir möchten jedem zeigen, dass ich Jesus nachfolge. Hast du mit deinem alten Leben abgeschlossen? Bist du dir sicher, dass du mit Christus auferstehen wirst? Oder wirst du in den ewigen Tod gehen? Willst du bezeugen, dass du dein Leben ganz Jesus geben möchtest, dass du mit dem alten Leben abschließen möchtest? Dann lass dich taufen. Dann folge Jesus nach. Mir fragte einer, Joni, was soll ich machen? Ich bin ja schon getauft als Kind. Und in Epheser 4 heißt es ja, wir haben einen Herrn, wir haben einen Glauben und eine Taufe. Wenn ich mich jetzt nochmal taufen lassen würde, ja, dann würde ich ja nicht, was ist denn jetzt Taufe? Die Kindestaufe wurde im Neuen Testament nicht einmal erwähnt. In führenden Kirchen heute, die führen das schon sehr lange durch. Und mittlerweile auch die Baptisten, was ein bisschen schräg ist, weil die nennen sich also teilweise Baptisten und die nennen sich Baptisten, aber führen nicht die Untertaufe durch. Das ist irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, allein vom Begriff her. Und es war damals wirklich eine Frage, was ist mit den Kindern, wenn sie früh sterben? Und das ist eine berechtigte Frage. Man macht sich Sorgen, man macht sich Gedanken. Und dann war diese Lösung, ey, wir machen die Taufe ganz früh, damit sie von der Hölle gerettet werden. Einfach irgendwie menschliche Lösungen finden. Und der Prozess, um den Prozess zu beginnen, Dann fangen wir mit der Firmung an, in der katholischen Kirche oder mit der Konfirmation, was übrigens was sehr Gutes ist, die Firmung und Konfirmation, empfinde ich so. Und dann beginnt quasi, und dann können die sich ja für die Taufe entscheiden. Und dann gibt es den Weihgottesdienst, der eine große Bedeutung hat. Und ich frage mich, wie kommt man drauf? Wenn doch der Glaube an Christus, das, was in dir drinne ist, wichtig ist. Wieso tauft man Kinder, habe ich mich gefragt und mich damit beschäftigt. Und dann bin ich drauf gestoßen, im 14. Jahrhundert auf ein Konzil zu Ravenna, da wurde das mit der Besprengung wurde festgelegt, dass das jetzt stattfinden darf. Und der Kardinal James Gibbons, der sagte, mehrere Jahrhunderte lang nach der Entstehung des Christentums wurde die Taufe gewöhnlich durch Untertauchen vollzogen. Seit dem 12. Jahrhundert wurde in der römisch-katholischen Kirche die Infusion, also das Übergießen, bevorzugt, weil diese Form mit weniger Unbequemlichkeiten als die Taufe durch Untertauchen verbunden ist. Die Kirche beweist hiermit Umsicht und Klugheit, wenn sie sich je nach Gegebenheit der Zeit und des Ortes der günstigsten Art und Weise anpasst. Also es ist klug, wenn wir Ideen haben, wie wir Gottes Wort nach unserem Ermessen drehen können. Ich nehme es jetzt ganz salopp. Und ich fand das ein bisschen schade und traurig, weil Jesu Auftrag und die Bibel, die uns immer wieder aufzeigt, um wirklich, weil wir Menschen sowas brauchen, sonst bräuchten wir auch das Abendmahl nicht, das dient uns zum Gedächtnis, dass wir uns erinnern. Wir brauchen Dinge und auch die Taufe, dieses Zeugnis, einmal für euch selbst, was ihr bezeugen möchtet, einmal für uns als Gemeinde, was ihr uns bezeugen möchtet. Und es heißt was, wenn man vorne vor die ganze Gemeinde sich stellt, seine Sünden bekennt und sich vor der Gemeinde ins Wasser, ja, ich möchte wirklich gehen. Es ist ein Schritt, ein Wagnis. Es braucht so etwas, um so ein Zeugnis zu haben und abzulegen. Und ich möchte euch einfach auch ermutigen, dass ihr darauf aufpasst, nicht mit Klugheit durch Gottes Wort zu gehen, sondern mit Demut, mit dieser Haltung, sich vor Gott zu stellen, wie ihr euch vor der Gemeinde gestellt habt, und sagen, Herr, lehre mich. Wenn wir mit Klugheit anfangen, dann kommt die Dummheit erst zum Vorschein, wenn wir mit Gottes Wort versuchen umzugehen. Wenn es meiner Bequemlichkeit entgegensteht, dann sollte ich das Wort Gottes versuchen, einfach mal anzupassen. Was wir heute leider sehr viel sehen, das ist so die Einstellung auch zur Taufe gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es Taufbecken, das kann man noch in Rom sehr gut sehen, gibt es wirkliche Taufbecken. Und ab dem 14. Jahrhundert wurden die zugemacht und es wurden Schalen hingestellt. Deswegen, dem Freund habe ich geantwortet, ich frage mich, was ist eine Taufe? Und dann haben wir uns mit Taufe beschäftigt und er sagt, dann wurde ich ja gar nicht getauft. Ich sage, das sagt die Bibel. Also da steht, untertauchen. Die glauben, die machen das. Das Volk Israel musste glauben, um zu gehen. Ohne Glauben wären sie nicht gegangen. Und das ist die Voraussetzung für die Taufe. In der Bibel werden Babys Gott geweiht. In der Bibel werden für Babys, für Kleinkinder wird gebetet. Jesus selbst betet in Markus 10. Und Jesus, unser Vorbild, wurde selbst als Erwachsener durch Untertauchen getauft von Johannes. Ich möchte zusammenfassen die drei Punkte, die grundlegenden Punkte für die Taufe. Die Taufe, dafür müssen wir bekennen. Wir müssen erkennen und bekennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Unser vorheriges Leben, das, was sich um uns drehte, das müssen wir erkennen, dass es vor Gott falsch ist. Wir müssen umkehren, bekehren, das Umkehren, das ist eine neue Richtung einschlagen, eine neue Richtung, die eigentlich sehr alt ist, die finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis 5. Das ist die neue Richtung, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Das ist das, was Gott wollte. Wir kehren um zu dem Ursprung nach Gottes Willen. mein Leben, alles, was ich bin, was ich habe und was ich tue, ob ich ein Haus baue. Die Frage ist, ist zu Gottes Ehre, ob ich ein Auto kaufe, soll es zu Gottes Ehre dienen oder meinem luxuriösen oder was auch immer Dingen dienen? Soll es mir dienen oder soll es mir dienen, damit ich es Gott dient? Also es ist eine Grundeinstellung des Herzens. Buße und Umkehr, Punkt 1. Dann zweitens ist der Glaube. Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, an meiner Stelle den Tod auf sich genommen hat. Meine Sünden für mich getragen hat, gestorben am Kreuz und am dritten Tag auferstanden ist. Ich glaube an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist. Und der dritte Punkt ist, ich möchte mich unterweisen lassen in der Lehre Jesu, in der Lehre der Aposteln, die durch Christus kommen. Das ist Nachfolge, ein Stück weit davon. Das ist Nachfolge, nämlich wenn wir wachsen in dem, was Christus sagt. Wenn wir das verstehen, nicht nur verstehen, verinnerlichen und daraus leben. Wenn wir uns damit beschäftigen, mein Bruder sagte mal, Joni, die Bibel hält dich von der Sünde ab oder die Sünde von der Bibel. Wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, wirst du in Fokus auf Christus leben. Tust du es nicht, kehrst du automatisch zurück. Man kann im Christsein nicht stehen bleiben. Es gibt nur vor und zurück. Es gibt kein Parken. Das gibt es nicht. Unterweisung in den Grundlagen der Bibel, so wie der Kämmerer, der das vom Philippus bekommen hat. Er hat sich taufen lassen, er hat sich unterweisen lassen, er hat verstanden, er hat begriffen und dann gelebt. Und der vierte Punkt, den setze ich in Klammern, aber der ausschlaggebend ist, das ist der Auftrag, der dann auch an dich geht. Geh hinaus in alle Welt, verkündige das Evangelium. Geh und jetzt verkündige du. Das ist mein Leben. Wenn ich verstanden habe, was das heißt, was Christus für mich gemacht hat, was ich in Ewigkeit habe, ich kann nicht schweigen. Petrus sagt, geht nicht. Wir können nicht, das quillt quasi, das ist wie etwas, was einfach nur raus will. Bring Leute zu Jesus, deinen Nachbarn, nicht nur deine Freunde, deinen Nächsten, deinen Arbeitskollegen. Erzähle. Vielleicht glaubst du, ich möchte zum Ende kommen, vielleicht sagst du, ja, ich glaube es. Dann lass dich taufen, dann bezeuge es. Komm in die Familie und wir wollen gemeinsam einander tragen, wir wollen gemeinsam einander unterstützen, gemeinsam einander ermutigen, erbauen. Es ist nicht einfach immer, gerade zu stehen. Und wenn nicht, dann ist die Frage heute an dich, auf wen ist dein Leben ausgerichtet? Bist du wie das Volk im Land Ägypten? Oder bist du schon über dem Wasser fokussiert auf das Himmelreich? Oder vielleicht hast du dich taufen lassen, du bist in der Gemeinde, bist immer sonntags da, vielleicht noch im Hauskreis, begrüßt auch alle anständig, aber irgendwie innerlich ist dein Leben gerade auf einer anderen Spur. Dann ist heute vielleicht der Zeitpunkt, zu sagen, ich möchte nochmal. Ich habe mich ein bisschen verrannt in mir selbst wieder. Dann komm, tu Buße und Gott wird dich tragen, Gott wird dich ziehen, Gott wird dich mitnehmen. Komm auf uns zu, wenn du ein Gespräch möchtest, wenn du Ermutigung brauchst, dann werden wir miteinander reden. Wir werden miteinander arbeiten, studieren. Wir wollen gemeinsam als Familie, wir sind eine Familie Gottes. Und in einer Familie trägt man einander, komme was wolle. Die Taufe begraben für immer, damit wir leben können. Das ist, was Gott möchte. Das ist der Glaube, das ist, was uns trägt. Ich möchte noch gerne beten zum Schluss. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Symbolik, die du uns aufgelegt hast. Daran, woran wir nochmal sehen, was du vorhast. Wo wir sehen, was es bedeutet, Nachfolge, das ist ein Abschluss mit meinem Leben, das ich gelebt habe, auf mich fokussiert. Herr, ich bitte dich so sehr um deine Gnade für die Geschwister, die sich heute taufen lassen haben, die öffentlich bekannt haben. Wo der Teufel jetzt gesehen hat, die wollen wirklich, die machen ganze Sache. Herr, ich bitte dich um deine Gnade. dass du ihnen Kraft gibst, dass sie der Sünde widerstehen und dem Teufel nicht nachgeben. Ich bitte dich für uns Geschwister, Herr, wo wir nachlassend geworden sind, wo wir dich aus den Augen verlieren, so wie das Volk Israel immer wieder auf sich fokussiert war, Herr. Und ich bitte dich um deine Gnade, dass du unsere Herzen neu ausrichtest auf dich. Dass unser Fokus immer wieder neu ausgerichtet, so wie du das beim Volk Israel immer wieder gemacht hast, wenn die verbockt haben alles. Herr, ich weiß, dass du gnädig bist. Und ich weiß, dass du möchtest, dass wir wirklich Herzensnachfolger sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du es bewirkst, weil wir können ohne dich rein gar nichts tun. Ich bitte dich, Herr, dass du unser Herzen jetzt bewegst, dass du in unser Herzen redest und uns neue Kraft schenkst. Amen.